Guten Morgen, auch von meiner Seite. Mit welchen Fragen seid ihr morgens gleich nach dem Aufwachen so unterwegs, während die Sorgenprogramme dazu neigen, auf Sendung zu gehen? Standardfragen sind: Wie schaffe ich dies und jenes? Wie blamiere ich mich nicht? Wie bekomme ich dies oder jene Schwierigkeit in den Griff oder einen Konflikt gelöst? Wie kann ich diesem oder jenem helfen? Ich möchte euch auf eine andere, aus meiner Sicht bedeutungsvollere Frage einstimmen, die über die Bedeutung eines Tages entscheidet. Sie lautet: Wie kann ich an diesem Tag nicht nur viel zu sehen bekommen, sondern auch erkennen? Denn es geht nicht darum, alles Mögliche zu sehen zu bekommen, was man unbedingt gesehen haben sollte. Es geht um das Erkennen. Unser Predigttext führt uns ein letztes Mal in die Weihnachtsgeschichte. Und wir lesen miteinander aus Lukas 2 von Vers 25. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was es braucht, ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ich springe jetzt zur Hanna. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauenschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allem, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Im Alter von Simeon und Hanna warten manche auf die Erlösung nur noch im Zusammenhang mit dem Tod. Die beiden aber waren im Herzen jung geblieben, weil die lebendige Hoffnung, von der Petrus später sprechen wird, in ihnen hellwach war. Meine erste durchaus gewagte These von 7 lautet: Das Beste kommt zum Schluss. Das ist mittlerweile meine Überzeugung geworden und auch anfängliche Erfahrung. Denn im letzten Lebensdrittel ist nochmal das Erkennen auf eine ganz eigene Art und Weise in einer besonderen Schönheit möglich. Zumindest war ich vorher zu beschäftigt, zu sehr getrieben von Sorgen und Ängsten, als da sind, nicht zu genügen, etwas zu verpassen, zu kurz zu kommen und das Entscheidende wirklich verlieren zu können. Und wenn das nach und nach von einem abblättert, dann, und man merkt, dass nicht mehr alle Optionen offen sind, besteht die Chance, dass die Möglichkeiten, die man hat, man sehr viel intensiver wahrnimmt und deswegen nochmal was ganz Besonderes kommt. Meine zweite These lautet: Wir brauchen dringend Erleuchtung. Simeon und Hanna waren das, so wie alle anderen in der Weihnachtsgeschichte, die erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Die Propheten hatten sich ja zu diesem Zeitpunkt schon etwa 600 Jahre rar gemacht. Und zu sehen war damals reichlich wenig Überzeugendes. Simeon und Hanna bekommen, ein Baby zu sehen, wie sie schon tausende andere gesehen hatten. Es trug keinen Heiligenschein. Der Sohn Gottes war, wie im gleichen Kapitel erwähnt, in Windeln gewickelt, die wiederum die unappetitlichste Hinterlassenschaft menschlicher Existenz auffangen. Profaner geht's nicht. Und unser Alltag kommt uns auch oft so vor. Und deswegen brauchen wir die Erleuchtung, die uns hinter dem, was unser Leben bestimmt, Gottes liebesvolle Handeln und sein Wesen erkennen. Sonst könnten wir am Wesentlichen mit großem Eifer vorbeimarschieren. Ich habe mich manchmal gefragt, hätte ich Jesus erkannt, wenn ich ihm damals begegnet wäre? Oder hätte ich, wie die meisten anderen, zu enge Vorstellungen bezüglich der Erlösung Jerusalems verfolgt? Wäre es mir genauso gegangen wie den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, die viel zu frustriert waren, um Jesus zu erkennen? Oder in anderen historischen Zusammenhängen, wenn ich vor 100 Jahren geboren worden wäre, hätte ich erkannt, dass Kriegshetze ein riesiges Unrecht ist. Und heute? Wir brechen in 3 Tagen ins dritte Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts auf. Und ich frage mich, wie wird das mit unserem Sehen, wenn ich daran denke, wie in den letzten 10 Jahren ein kleines Kästchen in unseren Händen unser Sehen verändert hat? Frage ich mich, wohin geht die Reise? Was werden wir mehr erkennen oder einfach nur mehr sehen? Wir versuchen ja ständig, das Datenvolumen in unserem Kopf zu erweitern. Das bringt allerdings nicht wirklich was, weil das Entscheidende ja die Schnittstelle ist, die Verarbeitungskapazität, der Arbeitsspeicher. Und dessen Größe ist schöpfungsmäßig festgelegt, lässt sich also nicht erweitern. Es ist also nicht die Frage, wie viel wir aufnehmen, denn wenn wir zu viel aufnehmen, dann riskieren wir auch einen Systemabsturz. Und ich möchte einfach die provokante und irgendwie auch ärgerliche These aufstellen, immer noch mehr sehen kann mit sich bringen, immer weniger zu erkennen, was wirklich bedeutungsvoll ist und was unser Herz zutiefst berührt. Und das ist ein Geschenk, das nicht auf besondere Fähigkeiten oder Leistungen beruht. Meine 3. These lautet, das Erkennen verändert alles. Ich habe vor einigen Jahren ein Konzept für Achtsamkeit auf biblischem Fundament entwickelt. Und da habe ich mit der Hilfe von Guido damals, bin ich auf das hebräische Wort für Erkennen gestoßen. Das heißt, Yada wird über 1000 Mal im Alten Testament verwandt. Es bedeutet allerdings in einem Erkennen in einem sehr viel umfassenderen Sinne. Hat also wenig damit zu tun, dass unser Wissen erweitert wird, sondern es geht um Beziehungen, die prägende Erfahrungen mit sich bringen. Kennt ihr das? Wir sind auf ein Problem fixiert und versteigen uns in der Meinung, dass es doch unlösbar sei. Und tatsächlich steht eine Person neben uns, über uns, in uns, die kennt die Lösung und ist bereit, uns unter die Arme zu greifen. Aber wir sehen es nicht. Ja, wir spüren es nicht einmal. Ja, manchmal rechnen wir nicht einmal damit. Und wenn uns dann ein Kronleuchter aufgeht und wir mitten in all den Aktivitäten und Bemühungen erkennen, ach ja Gott, du bist ja da. Da steckt dieses Ja da drin. Dann ist schon mal in uns, in unserem Inneren ein Wendepunkt erreicht. Und schon schöpfen wir etwas aus, was uns bis dahin verschlossen war. Ja, da wird nun in der Bibel sehr unterschiedlich gebraucht. Da heißt es im Psalm 46, seid stille und erkennet, dass ich der Herr bin. Es geht nicht darum, Gott zu verstehen, sondern ihn tatsächlich so zu sehen und zu begegnen, dass wir ihm ganz folgerichtig die Herrschaft über unser Leben einräumen. Meine vierte These lautet, stille sein ist für das Erkennen unerlässlich. Wenn ich genug Verstand habe und mir die Zeit nehme, reduziere ich mal die Reize. Ich gehe medienfrei durch den Wald und beobachte, was alles passiert und sich verändert. Wenn wir schnurstracks unterwegs sind, dann können wir zum Beispiel nicht erkennen, dass, obwohl der Winter noch vor uns liegt, schon erste Knospen im Ansatz durchaus zu erkennen sind. Da muss man allerdings etwas genauer hinschauen, aber achtet mal drauf, begünstigt durch den warmen Dezember ist das tatsächlich der Fall. Übertragen auf uns können wir, um mit Albert Camus zu sprechen, erkennen, dass mitten im Winter wir einen unüberwindlichen Sommer in uns haben. Das ist eine Erleuchtung. Wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin, dann könnte ich dem Irrtum verfallen, das Entscheidende hinge von mir ab. In der Natur fällt dieser Irrglaube von mir ab. Und umso weniger ich eingreife, umso besser. Vieles ist klar und deshalb durchsichtig genug, um uns etwas von der Schönheit dieser Welt und Gottes Schöpfung zu zeigen. Ich habe auf dem Fahrradweg von der Marburger Innenstadt nach Werder, wo wir wohnen, einen Lieblingsplatz an der Lahn, wo ich gerne mal innehalte und ein paar Minuten mit möglichst vielen Sinnen so die Naturschauspiele beobachte. Manchmal beobachte ich auch mit Mitgefühl Zeitgenossen, die sich auch dahinsetzen, deren Netzwerke aber kein Aufschauen erlauben. Ich erkenne mehr, wenn ich entschleunige, wenn ich langsamer esse und daran die Freundlichkeit schmecke, wenn ich bedächtiger denke und fühle und einer Sache erstmal auf den Grund gehen. Und das hat offensichtlich ein bisschen was mit Altersweisheit zu tun. Meine geliebte Frau, die insgesamt tendenziell sehr hyperaktiv unterwegs ist, hat sich jetzt dafür entschieden, das mit dem Zeichnen anzufangen. Und das ist ganz spannend, da setzt man sich hin und es braucht mindestens eine Stunde, wahrscheinlich mehrere, bis ein Bild entsteht. Also nicht Bruchteile von Sekunden, sondern hier werden andere Maßeinheiten plötzlich gültig. Und nur scheinbar sieht man weniger, in Wirklichkeit sieht man aber intensiver die Dinge an. Und damit sieht man mehr und guckt auch mal auf ein Schönheitsempfinden, das letztlich deformiert ist, hinaus. Man verbraucht nicht mehr so viel Energie, wegzusehen und das Unwichtige gewissermaßen wegzuklicken. Meine fünfte These lautet, einen Menschen zu erkennen, ist ein großes Abenteuer. Ja, da kennt auch ganz andere Zusammenhänge, wo es um unser menschliches Miteinander geht. Manchen ist es ja geschenkt, sich wie Adam und Eva, so wie es auf den ersten Blättern der Bibel heißt, zu erkennen, mit der Option, ein Kind zu zeugen. Bei diesem Erkennen werden auch die kognitiven Prozesse weitgehend zurückgefahren. Unter günstigen Umständen schaut man sich respektvoll an, ehrfurchtsvoll, aber so ganz ist man sich der Größe des Geschehens, in dem ein über sich selbst hinauswachsen möglich ist, nicht bewusst, Wir mögen manche Adjektive dafür haben, aber das Wort heilig ist nicht dabei. Zu Unrecht, finde ich. Und im Grunde genommen ist es immer so, wenn wir einen Menschen in seiner Würde, in seiner Heiligkeit, seiner Unantastbarkeit sehen, doch erkennen wir wirklich? Es gibt in Markus 8 eine Heilungsgeschichte, wo ein Blinder in zwei Schritten geheilt wird. Und nach dem ersten Heilungsschritt lautet der Befund des nun Halbblinden: Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Manchmal denke ich, in diesem Heilungsschritt stehen geblieben zu sein. Man sieht die Menschen nur umrisshaft. Man passt auf, dass man nicht mit ihnen zusammenstößt, wie das bei umhergehenden Bäumen der Fall wäre. Doch wirkliche Begegnung? Fehlanzeige. Sehen wir unser unermessliches, wertvolles Gegenüber wirklich? Ich lade euch jetzt mal ein zu einem Experiment, wo wir mal ein bisschen das Sehen und Erkennen ausprobieren können. Und zwar habe ich hier zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr euch mal so, wie ihr gerade sitzt, mal so ein Gegenüber sucht und mal die Augen schließt und mal diesen ersten Heilungsschritt ein wenig nachspürt, indem ihr mal ein bisschen blinzelt und mal so die Augen halb öffnet, so dass ihr den Menschen euch gegenüber nicht klar sehen könnt, und dann mal dieses Augenöffnen ein wenig verzögert und dann die Augen immer weiter aufmacht, und dann könnt ihr euch sagen: Jetzt erst sehe ich dich. Ja, also ein kleiner Sehtest sozusagen. Ja, es gibt noch eine zweite Sache, die noch ein bisschen vertiefender ist. Es gibt in Indien einen Gruß, Namaste heißt der. Ich habe sehr unterschiedliche Übersetzungen dazu gefunden, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal ein Gegenüber suchen, den ihr mit diesem Wort begrüßt. In Indien wird das mit einer Verneigung unterstrichen. Und die Frage ist, welche Bedeutung verbindet ihr mit diesem Fremdwort für uns? Wie gesagt, es gibt mehrere Varianten da, und die haben so ein bisschen steigende Intensität, wie ihr seht. Ja, ich sehe ein Leuchten, ein Licht in dir. Ich sehe einen göttlichen Funken in dir. Ich sehe Gott in dir. Das ist wahrscheinlich eher möglich, wenn man sich gut kennt. Aber ihr merkt, das setzt schon Erkennen voraus. Das ist schon ein bisschen mehr als mal so im Vorbeigehen hinsehen. Und ich würde euch jetzt mal einladen, mal zu schauen, was ihr von diesen Möglichkeiten, die ich euch jetzt hier anbiete, mal ausprobieren wollt, so wie es gerade zu euch passt. Okay, also ihr merkt, das ist schon eine Herausforderung. Ja, aber ihr könnt es ja mal so ausprobieren, mal zu schauen, wie viel sehe ich von dem anderen eben auch, und sehe ich das wirklich in einem menschlichen Wesen Gott erkennen? Darum geht's doch, oder? Ich mache jetzt etwas, was man normalerweise nicht macht. Ich gebe mal was preis, was jemand mir geschrieben hat. Manchmal denke ich, ich habe durch dich einen Blick auf Gottes Herz werfen dürfen und etwas von seiner Liebe gespürt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was man tun muss, damit so etwas passiert. Wahrscheinlich geht es auch gar nicht ums Tun, sondern es geht darum, mal vielleicht auch blitzlichtartig etwas von Gottes Wesen zu sehen und das zu reflektieren. In einem bin ich mir aber ganz sicher. wenn das Wunderbare passiert, dass wir in dem anderen etwas von Gott sehen können und die anderen etwas von Gott in uns, dann ist das so etwas Großes, Schönes und Bedeutungsvolles, dass alle Erfolge, die auf dieser Welt nur denkbar sind, dahinter verblassen. Mein sechster Punkt, der vorletzte, es geht darum, etwas von Gottes Wesen zu erkennen. Wie man das Gleiche erleben kann und sehr unterschiedliche Dinge sehen, möchte ich euch an einer biblischen Begebenheit in Lukas 7 aufzeigen. Da ist ein Festmahl unter Männern, das gestört wird von einer Frau. Sie muss den Haussklaven überrannt haben, der dafür zuständig war, unerwünschte Gäste fernzuhalten. Das war sie ganz bestimmt, die in diesem Text nur die Sünderin genannt wird. Sie benetzt die Füße von Jesus mit ihren Tränen und holt somit die Fußwaschung nach, die ihm verwehrt wurde. Und als wollte sie es wieder gut machen, tut sie etwas weiteres in diesem Männerkreis total Unanständiges. Sie breitet ihre Haare wie zu einem Handtuch aus, um Jesus die Hände zu trocknen. In den Augen der meisten anderen bestätigt sie damit nur ihren schlechten Ruf. Der Pharisäer Simon hatte diese Veranstaltung zugunsten seines gesellschaftlichen Ansehens inszeniert. Jesus versucht er mit seinen abwägenden, unhöflichen Verhalten auch zu instrumentalisieren. Er sieht diese Frau wie ein giftiges Insekt, das, wenn man es schon nicht zertreten kann, wenigstens verscheuchen muss. Und nach seinem Wertesystem hätte Jesus dieser Frau ausweichen müssen wie der Pest. Jesus und Simeon sehen das gleiche Geschehen, doch sie erkennen etwas völlig Entgegengesetztes. So fragt Jesus den Simon, siehst du diese Frau? Gemeint ist, erkennst du ihre Sehnsucht, ihre besondere Liebe und Hingabe und ihr großes Vertrauen? Denn die Wahrscheinlichkeit war groß, dass das alles in einer weiteren Demütigung endete. Aber sie folgte ihrem Herzen, koste es, was es wolle. Ich habe mich neulich sehr geärgert, ja, war wütend, als jemand in unserem Unterwegssein gegen zahlreiche Regeln und Werte verstoßen hat, die zu vermitteln ich doch mich so sehr bemüht hatte. Aber Gottes Geist versorgte mich nicht mit Argumenten, wie recht ich doch habe und mit welcher Deutlichkeit man da seinem Gegenüber entgegentreten muss. Stattdessen fühlte ich mich von Gott gefragt, siehst du diesen Menschen? Siehst du hinter dem, was offensichtlich ist und was du als narzisstisch, unfair und so weiter bewertet hast, eine Not, eine Hoffnung, ein Hunger? Ich habe auf mein Gegenüber stolz herabgesehen und mich damit von dem Erkennen und von Gott entfernt. Und es geht darum, barmherzig zu sein, so wie Gott glücklicherweise zu uns barmherzig ist und etwas von der Liebe einander zu zeigen, ohne deswegen die Klarheit aufzugeben, die aus unserer Liebe zu Gott, der Bibel und der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes erwächst. Wir haben unser Bewertungssystem von Gut und Böse und merken dann nicht, wie die Überlegenheit uns zwar einen kurzzeitigen Kick beschert, aber dann schnell das dumpfe Gefühl kommt, dass wir für das, was uns wirklich wichtig ist, nämlich gute Beziehungen, einen Bärendienst getan haben. Früher dachte ich, das wäre die entscheidende Frage, was wir nach Gottes Willen tun sollen. Heute denke ich, dass es mehr um die Haltung geht. Eine letzte und siebte Aussage. Wir dürfen uns nach den erleuchteten Augen des Herzens ausstrecken. Man sieht nur mit dem Herzen gut, sagt der kleine Prinz. Im biblischen Sprachgebrauch hört sich das im ersten Kapitel des Epheserbriefes so an. Ergebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Wir brauchen die Erleuchtung, die für uns bestimmt ist. Oder könnt ihr das alles erkennen, so dass es unser Herz erreicht? Und Paulus führt ja dann auf, was alles zu erkennen ist. Es ist zum Beispiel zu erkennen, dass diese überschwängliche, unfassbare Kraft an und in uns wirkt und dass es dieselbe Kraft ist, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Mal ganz ehrlich, wir spüren diese Kraft meistens nicht in uns. Aber mit Erleuchtung kommen wir da schon mal zu neuen Erkenntnissen. Paulus, der uns dieses Wort von den erleuchteten Augen des Herzens geschenkt hat, wusste, was es heißt, mit Höchstgeschwindigkeit in eine Sackgasse hineinzurauschen. Er erfuhr vor den Toren von Damaskus eine Blendung. Und daraufhin erst erkannte er, dass er die Falschen verfolgt hat und überhaupt das Falsche verfolgte. Und ich habe immer wieder erfahren, dass ich dann, wenn ich nicht weiter weiß und mir die Worte fehlen und ich mich von meinem Machbarkeitswahn verabschieden kann, tatsächlich erkenne, dass Gott in mir wohnt. Und wenn wir uns danach ausstrecken, wird uns zufallen, was sonst noch für uns wichtig ist. Denn wir sehen, dass wir das, was wir brauchen, dass das schon da ist. Und es nur noch zu erkennen ist. Und ich wünsche uns diese Ausrichtung für jeden neuen Tag des Jahres, der vor uns liegt. Ich habe jetzt noch ein Gebet vorbereitet, wo wir nochmal schauen können, wo brauchen wir auch im Hinblick auf das Abendmahl das Erbarmen Gottes. Und es gibt hier vier Bezüge, unsere Beziehung zur Schöpfung, zu uns selbst, zu den anderen und nicht zuletzt zu Gott. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch dazu aufstehen. Und immer, wenn ich sage, wir bitten, könnt ihr sagen, Herr, erbarme dich. Wenn ihr wollt, könnt ihr das dann sagen. Ja? Herr, wir sind gerufen, die Schönheit deiner Schöpfung zu sehen und zu lieben. Doch wir sind oft mehr damit beschäftigt, wie wir selbst dastehen. Wir sollen nach deinem Auftrag die Schöpfung bewahren, statt sie für unsere unermesslichen Wünsche auszubeuten. Dafür fehlt uns zuweilen die Bereitschaft, die Voraussicht, der Mut. Aber du willst uns immer wieder daran erinnern. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Herr, du hast uns wunderbar gemacht, aber wir können das kaum erkennen, weil wir ständig an dem, was wir an uns sehen, etwas auszusetzen haben. Öffne uns die Augen für die Kostbarkeiten, die du in uns hineingelegt hast. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Herr, du hast uns zu anderen Menschen in Beziehung gesetzt, damit wir einander mit dem Herzen erkennen. Vergib uns, wenn wir uns über irgendeinen anderen Menschen gestellt haben und damit nicht mehr auf Augenhöhe sehen können, wenn was du uns durch diesen Menschen zeigen willst. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Herr, du begleitest uns in jedem Moment unseres Lebens. So wie du vor deinem Volk am Tag mit einer Wolkensäule und des Nachts mit einer Feuersäule den Weg gezeigt hast. Wir können das nicht sehen und oft auch nicht glauben. Öffne unser Herz, um dich in unserem Unterwegssein zu erkennen. Wir bitten, Herr, erbarme dich. Amen.